Also der Druck,
wo Stress erzeugt, das ist sicher ein Fehlerpotenzial oder Schadenpotenzial. Das steckt, ganz sicher. Ich habe bei den Kunden, die ich als Bauherrenberater betreue, eigentlich immer das Gleiche. Die Qualität der Bauleitung entweist bei der Schlussabnahme. Wie energisch ist er denn mit Ausführungen, die halt nicht «Ja, das passt schon», sondern «Hey, schau, das will jetzt aber».
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich Verquatscht. Mein heutiger Gast ist Nikolas Müller. Nikolas Müller ist der Inhaber der Melian Kompetenz Holz und Bau GmbH. Bei Nikola geht es um das Thema Bauen ohne Schäden. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Los geht's! Hallo Nikolas.
Hallo Wolle. Und danke für die Einladung.
Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und wir steigen mal rein in den Podcast und stell dich doch mal unseren Zuhörern vor.
Ja, danke. Mein Name ist Nikolas Müller, bin im schönen Fricktal geboren. Hat's immer mal gelernt. Hab dann diverse Weiterbildungen gemacht, habe mich gut geschafft bis zum stellvertretenden Geschäftsführer. Hab dann irgendwann das Gefühl gehabt, ich mache den Schritt in die Selbstständigkeit, wo man verschiedene Kompetenzen anbieten. Und wir sind heute hier und schwätzen über eine Kompetenz. Und das ist Bauen ohne Schäden im Bausektor, wo für uns eines der wichtigsten Themen ist aktuell.
Bauen ohne Schäden, Prävention statt Sanierung. Das ist das Oberthema, wo wir heute drüber sprechen. Erklär uns doch mal, was dahinter steckt und was deine Dienstleistung jetzt dabei wäre.
Gern. Also wir machen Schadenspräventionen und Qualitätssicherungen. Wir machen präventive Analysen und Risikobewertungen. Wir machen baubegleitende Qualitätssicherungen. Wir machen technische Gutachten und Präventionskonzept. Ja, du hörst, es geht relativ viel um Prävention, weil das viel günstiger ist, wie sanieren.
Hast du da mal ein Beispiel?
Also wir haben einen Kunden gehabt, der hat ein Holzhaus gekauft und hat nach ein paar Wochen, wo er drinnen war, hat er festgestellt, dass er einen Riss in einer Wand. Wir haben dann dort das Ganze aufgemacht und saniert. Und der Riss ist gekommen, weil Wasser reingelaufen ist. Das war eine relativ preiswertige Sanierung gewesen. Gott sei Dank hat es bei ihm im ersten Step. Im zweiten Step hat er vielleicht 2 Monate später angeleitet und gesagt, hey, immer wenn ich nach der Dusche auf dem Boden stehe, zieht es mir an die Füsse. Kommst du mal schauen? Dann bin ich schauen. Und das ist wie mit dem Automech. Wenn das Motorlampe leuchtet und die Motorhaube aufmacht, siehst du halt nichts. Wir haben auch dort nichts gesehen und sind nachher auf die Suche gegangen, wo könnte das sein. Und aus Erfahrung oder intuitiv haben wir entschieden, dass wir aussen die Wand auftun müssen. Das war für ihn recht ein Schock gewesen. Jetzt bist du in einem Haus, das du gekauft hast. Jetzt kommt eine Firma und sagt, wir müssen aussen die Wand auftun. Wir haben ihm dann erklärt, warum wir auf aussen tippen. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Wir haben nachher ein Loch gemacht in die Wand hier. Von rund 50 auf 50 cm und haben gesehen, dass die komplette Abdichtung aussen vom Beton zum Holz fehlt. Und das hat dazu geführt, dass wir um die 30 Meter Sockelabdichtungen haben müssen nachträglich machen. Ein riesen Schaden am Gebäude, also struktureller Schaden. Da sind die Holzständer, die Tragstruktur eigentlich, die ist verfault gewesen. Also wir haben statische Pfosten müssen sanieren. Und ja, das ist eins von wenigen oder von vielen Beispielen, die wir haben.
Du hattest mal davon gesprochen, der Schweizer Bau hat ein strukturelles Qualitätsproblem. Und dahinter verbirgt sich eine Studie von der ETH und des Baumeisterverbandes, wo es heißt, pro Wohneinheit im Schnitt 15 Baumängel.
Ja, die Studie habe ich selber nicht gemacht, die ist von der ETH vom Baumeisterverband. unseres Erachtens ist auch relativ viel. Und die Tragödie hinzu ist ja eigentlich, dass man von einem systemischen Muster schwätzen kann. Also die Studie ist über 10 Jahre alt. Und wir schwätzen immer noch von 15 Baumängeln pro Wohneinheit. Also faktisch sind wir nicht besser geworden. Wir reden einfach über Nachhaltigkeit, Innovation und Qualität und akzeptieren einen Standard. Oder man kann von einem Standard schwätzen, von einem Mängelstandard von 15 Mängeln pro Wohneinheit. Und für uns ist das unerklärlich, wie da keine Besserung kann stattfinden.
Ja, schon komisch. Vor allem, das ist ja jetzt auch über Jahrzehnte. Also Jahrzehnte danach ist der Wert mit diesen 15 Baumängeln immer noch gleich, oder?
Genau.
In diesem Atemzug ergibt sich natürlich auch ein sogenannter Budgetkiller. Nicht die Qualität, sondern die fehlende Prävention.
Genau. Also die Erfahrung zeigt von uns einfach, eine hochwertige Ausführung frisst nicht das Budget, sondern die Schäden, die man am Anfang nicht verhindert, die fressen das Budget. Man kann auch von einem Planungsschaden schwätzen, wo man nicht sieht oder wo man nicht gesehen hat, was dann zu Verzögerungen kann kommen während der Bauphase. Das kann fünfstellige Folgekosten haben. Also wenn du ein Mietobjekt baust, wo so eine lange Verzögerung hat, dann hast du keine Mieteinnahmen. Und was es halt immer gibt, ist einfach Streit. Gutachten, Rechtsfälle und wir verstecken uns hinter SIA-Normen und ziehen uns nachher Anwälte zu. Das ist eine Symptombekämpfung und keine Ursachbekämpfung. Und wir sind der Überzeugung, wenn du die Schäden kannst präventiv behandeln, das ist nicht ausgeschlossen, dass es keinen gibt. Aber dann kannst du im Guten bauen und nicht nachher im Streit. Und verstecken hinter der SIA sehen mehr ein bisschen als sich aus der Verantwortung zu ziehen. Weil herstehen und sagen, so funktioniert es. Also machen wir das. Ist viel schwieriger, wie nachher den Anwalt für ihn schicken, der nachher für dich das klärt. Und das ist unserer Meinung nach aktuell völlig falscher Ansatz.
Jetzt hatten wir uns im Vorgespräch auch unterhalten und da sagtest du mir, dass Schäden sehr gefährlich sind, weil sie aus der Erfahrung her sehr, sehr lange unsichtbar bleiben.
Ja, genau. Also die Schäden, die wir aufdecken, die passieren nicht in den ersten 2 Wochen, wo du drin wohnst. Die passieren meistens nach 3 bis 10 Jahren. Das ist dann, wenn die Garantiefristen in der Regel abgelaufen sind. Und typische Muster, die wir sehen, ist eine perfekte Optik. Es passt alles auf den Plan oder architektonisch, ist aber bauphysikalisch eine Tragödie. Wir haben saubere Linien, alles drum und dran, perfekt, aber wir haben kein Detail dazu. Man hat rollende Planung vor Ort gemacht. Oder elegante Lösungen, die dann später fünfstellige Schäden auslösen, wenn man eine Abdichtungshöhe zum Beispiel unterschreitet. Obwohl man Bauleitung hat, die das sollte kontrollieren oder wo es ihre Pflicht ist, um das zu kontrollieren für den Bauherr. Und das Heimtückische daran ist, ja, wie ich vorher gesagt habe, dass sie 3 bis 10 Jahre später kommen. Also wir sehen eigentlich die Fehler erst oder die Schäden erst, wenn sie da sind.
Und dann ist die Garantie vermutlich dann auch schon abgelaufen, oder?
Ja, also nach 10 Jahren definitiv.
Ich denke die ganze Zeit irgendwo nach, okay, da sitzen doch jetzt Architekten, da sind irgendwelche Ingenieure von mir aus irgendwo am Werk. Das muss doch funktionieren. Das ist für mich unvorstellbar, dass ein Haus geplant wird. Optik hin, Optik her, ist ja eigentlich egal. Wie können solche Schäden entstehen auf dem Plan? Das sind Fachleute für mich.
Wir hören viel den Satz, ja, ja, das passt schon. Ja, ja, das haben wir immer so gemacht.
Wer sagt das? Architekten, irgendwelche Handwerksunternehmen etc.?
Alle erwähnten. Und das führt dazu, dass es dass der schlimmste Satz haben wir immer so gemacht. Also ist eigentlich Stillstand.
Klar.
Wir haben es 100 Jahre falsch gemacht und machen wieder 100 Jahre falsch und das ist okay.
Ja, und vor allem die Technik entwickelt sich ja weiter.
Genau.
Ja.
Genau.
Und somit dann das...
Aber wie das kann entstehen, also ich kann dir jetzt auch keinen Grund sagen. Und es gibt auch ganz viele Gebäude, die perfekt gebaut sind. Mhm. Da müssen wir auch Wir reden also immer vom Worst-Case-Szenario und dem tun wir uns widmen. Aber es gibt auch ganz viele Gebäude, die perfekt gebaut sind. Es gibt auch die andere Seite von der Medaille. Und die ist ja auch schön, die ist auch wichtig und richtig. Aber wie es so kann passieren, dass, wie ich vorhin erwähnt habe, dass man eine Abdichtung aussen vergisst. Also, vielleicht kann man von einem oder dass man sich nicht verantwortlich fühlt. Oder von Entziehen von Verantwortung. Oder man nimmt sie nicht wahr. Oder man ist einfach nicht vor Ort, man ist nicht präsent. Und es ist halt ein Führungsthema, eine Baustelle oder ein Gebäude aufführen. Man führt den Bau, man führt Leute, man führt Unternehmungen durch den Bauprozess durch. Und das hat halt viel mit Kontrolle zu tun. Und mit sich, sag jetzt mal, man darf manchmal auch als Bauleiter, und die habe ich am liebsten gehabt als Zimmermann, wo kontrolliert haben, wo gekommen sind und gefragt haben, hey, und warum machst du das genau so? Müssen wir es nicht so und so machen? Und das sind meiner Meinung nach die gewesen, die am perfektesten gebaut haben. Mhm. Die, die präsent gewesen sind, die auf die Baustelle gekommen sind, die die Baustelle geführt haben.
Ich bin ja selber gelernter Schreiner und habe natürlich auch schon das eine oder andere montiert. Und habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch so ein gewisser Stressdruck entsteht, also Zeitdruck, wo dann auch ganz klar der Architekt sagt, du, das muss jetzt in 2 Tagen fertig sein und du hast, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, noch nicht mal den Schrank produziert in der Schreinerei, aber der muss in 2 Tagen schon montiert sein. Und das gibt natürlich Druck. Könnte mir vorstellen, dass auch in diesem Zusammenhang auch Dinge vielleicht vergessen werden. Wie jetzt zum Beispiel, was du gerade sagtest, dass da irgendwelche Abdichtung vergessen werden oder Ähnliches?
Ja, also der Druck, wo Stress erzeugt, das ist sicher ein Fehlerpotenzial oder Schadenpotenzial. Das steigt, ganz sicher. Ich habe bei den Kunden, die ich als Bauherrenberater betreue, eigentlich immer das Gleiche. Die Qualität der Bauleitung entweist bei der Schlussabnahme. Wie energisch ist er denn mit Ausführungen, wo halt nicht ja, das passt schon, sondern hey, schaut, ich will jetzt einfach, dass die Sockelliste zum Beispiel schön in der Gierig geschnitten ist. Ja. Dort, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass dort wirklich die das mit Leidenschaft machen, die das gerne machen, dass das die sind, die bis am Schluss den Biss haben oder den Willen haben, um einfach ein perfektes Objekt abzugeben. Und ich stelle es immer wieder fest, die bei einer Schlussabnahme oder bei einer Bauabnahme dabei sind, die präsent sind, dort funktioniert in der Regel das meiste. Und die sich so dann ein bisschen rausziehen, die Personen, die sich rausziehen, die probieren, möglichst Konflikt zu vermeiden. Und es gibt Konflikt, wenn du halt jemandem musst sagen, hey, mir gefällt das, das Detail einfach nicht, wie du es da gemacht hast, wir akzeptieren das nicht. Dort funktioniert es meistens dann eben nicht bis zum Schluss. Da gibt es dann viele so Kompromisslösungen, wo sich dann der Bauherr über Jahrzehnte nervt, dass er eben dort Ja gesagt hat. Und ich sage immer jedem wieder das Gleiche. Du musst mir sagen, nervst du dich 30 Jahre über den Punkt in dieser Phase oder nicht? Weil wenn du dich nervst, dann müssen wir es jetzt beheben. Und es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe auch so ein Detail in meinem Einfamilienhaus.
In deinem persönlichen oder in deinem privaten?
Ja, wo ich mir selber gesagt habe, ja, das passt schon so, das ist okay. Also, das ist ein optisches Thema, das ist kein Mangel. Wo ich mich aber nerv. Und das ist auch eigene Erfahrung, die ich natürlich jetzt kann reinbringen kann und sagen, hey, schau, ich habe das. Mich nervt das. Willst du das wirklich auch? Und das gibt einfach so eine gute Basis, ein gutes Vertrauen auch zu den Kunden, wenn du von persönlichen also von so persönlich persönlichen Ebene kannst schwätzen, weil halt du das selber auch mal einen Fehler gemacht hast halt bei deinem Einfamilienhaus und zu wenig konsequent gewesen bist mit dem Bodenlecker zum Beispiel, wo halt die Sockelliste eine schöne Gehre geschnitten hat, oder mit dem Treppenbauer, wo irgendein Silikonfug gemacht hat, wo nicht schön ist.
Verstehe. Dann möchte ich nochmal den Bogen schlagen zu nachhaltigen Bauen. Was bedeutet nachhaltiges Bauen für dich persönlich?
Also nachhaltig Bauen heisst für uns, wir tun Schäden vermeiden. Also konsequent vermeiden. eine klare Kontrolle im Bauprozess. Ganzheitlich denken, also das Gebäude als Ganzes anschauen und nicht nur eins Gewerke. Also heranschauen, statt den Weg schauen und technisch richtig bauen. Also nicht das Ästhetische vor Stand der Technik setzen, sondern wirklich Stand der Technik ist so, die Ästhetik ist so. Wir müssen zusammen eine Lösung finden, dass die Technik nicht leidet darunter. Und ja, daraus resultiert ein bisschen halt, dass für uns Bauen nicht einfach ein CO2-PDF-Digger sein soll, sondern wirklich das Ganze, den ganzen Prozess, nicht nur das richtige Material am richtigen Ort eingesetzt oder man baut mit Holz, weil es vielleicht gerade Hype mag sein, sondern wirklich das Ganze als Ganzes anschauen und das so betreuen und zum Abschluss führen.
Wir wissen ja auch beide, dass der Holzbedarf in den nächsten Jahren unheimlich zunehmen wird. Da gibt es auch diverse Statistiken drüber und Vorhersagen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben grundsätzlich viel zu wenig Holz für das, was gebraucht wird. Und jetzt müssen wir natürlich nach Alternativen suchen. Egal, ob es ein Dämmmaterial ist, ob es jetzt zum Beispiel bei dir im Holzbau wird sehr, sehr viel Plattenmaterial verwendet. Und da hatte ich vor einigen Wochen einen schönen Podcast mit dem Markus Barth. Das ist der Erfinder von der Stabu-Platte. Und Stabu-Platte ist eine Platte, die industriell hergestellt wird aus Bambus. Und diese Platte hat einen CO2-Minuswert. Ich hatte dir da mal von erzählt und möchte gerne von dir wissen, ob du dir vorstellen kannst, in der Zukunft, wenn die Platte dann da ist, also das wird irgendwie Anfang 27 sein, wann die auf den Markt kommt, dass du sie auch Bauherren empfiehlst und auch einsetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe nach dem Podcast von Stabu, da habe ich gelassen, selbstverständlich. Ich habe die Firma Stabu auch recherchiert. Und ich bin, oder wir sind als Melian, fest davon überzeugt, dass es auch solche Alternativen muss geben in Zukunft. Dass man das richtige Material am richtigen Ort muss einsetzen muss. Und nicht als Ego einfach mit Holz baut. Holz ist ein super Material. Aber es gibt auch Beispiele, wo das Holz komplett falsch eingesetzt wird. Und wir werden müssen im Bau einfacher werden wieder. Mit Standardlösungen arbeiten. Und halt ein Hybrid andenken. Also, dass man Holz mit Beton kombiniert. Dass man die Vorteile von jedem Material brauchen kann. Und da kommt sicher auch so neue Produkte, wie jetzt ein Stabu oder so. Das wird immer mehr gefragt werden in Zukunft.
Ich denke auch, dass das Nachfragen werden von deinen Kunden selber. Genau. Die sagen, okay, ich meine, ist ja logisch, wenn sich jetzt jemand ein Holzhaus baut, dann denkt er vermutlich dann auch, ja, ökologisch.
Genau. Also was wir sicher werden machen, wenn das von Stabu auch gewünscht ist, dass man das im Einfamilienhausbereich prüft, wenn es noch nicht prüft worden ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man aus diesen Stabu-Platten ganze Aussenwände bauen können. Ähnlich wie man heute macht. Mit CLT-Platten ist zum Beispiel so ein Produkt. Oder Dreischichtplatten. Und wenn sie dann den besseren Wert haben, also der Staat ist besser wert, dann ist das sicher ein Material, wo wir den Bauherrschaften werden weiterempfehlen, wenn wir unsere Erfahrungen und Learnings daraus gezogen haben.
Also für alle, die den Podcast von Stabu noch nicht gehört haben, bitte reinhören. Das war die Folge im letzten Monat. Was auch noch ein interessantes Thema ist, ist die Rendite. Also wie fehlerhafte Entscheidungen Einfluss auf die Rendite nehmen. Da kannst du sicherlich uns noch mal mitnehmen.
Ja, also genau, machen wir gerne. Wir haben ein aktuelles Beispiel, wo wir, ich sage jetzt, viele von der Schweiz kennen das aus deutschen TV-Sendungen. Die Handwerkklemper oder wie die Sendung geheissen hat damals. Und das ist wirklich ein Fall, dort ist ein Lavabo. So nahe kann man ein Fenster, dass man das Fenster nicht mehr auftun kann. Und man hat das festgestellt, wo das Gebäude fertig war. Und eben die Nutzfläche ist unbrauchbar hinter dem Lavabo. Oder hinter dem Fenster, besser gesagt. Was man jetzt machen kann, ist eine sehr teure Nachbesserung. Das ist möglich, wenn man das Fenster so nutzen will, wie es eigentlich gedacht ist. Man kann schon sagen, ja, wir tun einfach einen Öffnungsbegrenzer her von 10 cm, dann kannst du das Fenster gleich noch brauchen. Dann ist auch nicht das Problem, dass ein Risiko entsteht im Alltag. Und das Risiko jetzt ist, dass wenn das Fenster durch einen Windstoß oder durch ein Kind aufgestoßen wird, dass halt am Lavabo einfach die Scheiben rausschlägt. Und ja, wir sind eben der Meinung, wenn der Kunde ein Fenster bestellt, das ist 2 Meter hoch und 1 Meter breit, hat er das tut, dass man das Fenster ganz auftun kann. Von dem her ist für uns ein Öffnungsbegrenzer von 10 cm ist ja dann auch nicht die Lösung. Das tut einfach das Problem beheben, dass du kein Risiko hast, wenn das Fenster auftatscht. Und das Nächste ist natürlich daraus, wo entsteht, dass das Gebäude noch eine Wertverminderung durchmacht. Also, wenn ich ein Haus kaufe, wo ein Lavabo als Türstopper genutzt wird von einem Fenster, dann gehe ich zwangsläufig her und sage, ja, ich kann das nicht richtig nutzen. Ich ziehe da 5'000 Franken zum Beispiel ab von der, ja.
Ich hätte dann noch eine Zwischenfrage, und zwar, wie reagieren dann die neuen Bauherren, wenn sowas ja passiert? Das ist ja eigentlich eine massive Enttäuschung. Wir sprechen ja jetzt nicht über 10 Franken, sondern wir sprechen dort über sehr, sehr viel Geld, was so ein Haus kostet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Eigentümer, dass sie auch persönlich sehr enttäuscht oder angegriffen sind.
Ja, sie sind, ja, die meisten sind wirklich enttäuscht von ihrem Bautreuhand. Sie fragen sich, wie das kann entstehen. Oder sie fragen uns, wie das kann entstehen. Da hast du meistens auch gar keine klare Antwort drauf. Oder Fehler können passieren. Die passieren auch uns. Aus Fehler wächst man und wird stärker. Vielfach ist es aber so, dass sie durch den Bauprozess schon so müde sind, also mental so müde, dass sie viele gar nicht mehr mögen darüber diskutieren. Die sind einfach resigniert. Oder viele sind resigniert oder haben resigniert und geben sich dann mit dem Türstopper zufrieden. Und wir sind halt dann die, jetzt in dem Fall frische Projekte kommen mit neuer Energie, die mögen vorwärts gehen, wo mögen, ich sage jetzt, pushen und halt die Handwerker auf den Platz nehmen oder die Verursacher und halt mal ein unangenehme Fragen stellen.
Warum hast du so montiert? Ja, zum Beispiel.
Genau, und die meisten haben ja dann auch keine Lösung, also keine Antwort drauf. Also, wenn du das auch nicht fragst, warum hast du das so montiert? Die zucken manchmal einfach mit den Schultern. Und
warum ruft man in dem Moment nicht in der Firma an und sagt, schaut mal auf euren Plan, kann das richtig sein? Weil dann hätte es schon eine Lösung gegeben, man hätte das machen können. Wo siehst du da heute das Problem? Warum spricht man solche Dinge nicht ab? Und selbst wenn es auf der Baustelle ist, es ist ja noch nicht montiert.
Ich glaube, man hat im Handwerk genug lang gezeigt, dass seine Meinung nicht zählt. Also,
von Seiten der Geschäftsleitung oder von Seiten der Projektleitung? Oder?
Ja, von Seiten der Projektleitung oder von Seiten Bautreuhand, sag ich in die Richtung. Mhm. Dass wir wollen, ja. Und so meine ich, dass man das Handwerk viel auf so Sachen aufmerksam gemacht hat. Also der Schreiner, der Zimmermann, der Gipser, der Sanitär, alle Handwerker, die das Gebäude errichten. Und sie halt dann nicht gemerkt haben, meine Meinung zählt gar nicht. Oder meine Meinung ist vielleicht falsch ausgedrückt. Meine Erfahrung zählt nicht. Und darum sage ich, mir hat es dazu erzogen, dass man einfach, ich sage, Dienst nach Vorschrift macht. Ich weiss zwar, dass das Lavabo muss einen halben Meter an einem anderen Ort montiert werden, aber ich montiere es gleich, weil wenn ich etwas sage, ändert es ja gleich nicht. Also man hat wirklich, kann man sagen, unserer Meinung nach, wird die Leute ein bisschen dorthin erzogen, dass man eben nichts mehr sagt, weil es nicht angebracht war oder bei vielen nicht angebracht ist.
Ich glaube auch, dass heute sehr, sehr viel sofort persönlich genommen wird.
Genau.
Ich finde das jetzt schon einen gravierenden Mangel, wenn man jetzt ein Lavabo an eine Stelle einbaut, so dass man das Fenster nicht mehr öffnen kann. Nach meiner Meinung kann man das erkennen auf der Baustelle, auch vor der Montage.
Also genau, und wir als Melian haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir genau solche Sachen vorher gesehen haben. Also wir arbeiten in der Regel für den Kunden, also für den Eigentümer des neuen Gebäudes. Wir vertreten ihm seine Interessen vertreten und handeln nach ihm seinen Wünschen und immer so, wie wir es für uns selber würden bauen.
Für mich hört sich das so an, als müsste deine Tätigkeit oder auch die Tätigkeit von anderen Firmen, die Ähnliches machen wie du, dass das eigentlich so ein Pflichtprogramm sein müsste. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das auch eine Preisfrage ist. Ich erkläre dir auch, was ich damit meine. Jetzt kauft jemand ein Haus, der hat jetzt, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Franken hat er dafür bezahlt. Und jetzt käme ja noch deine Dienstleistung on top. Der kennt das jetzt, ich sag mal vom Blatt Papier her, der hat vielleicht mal irgendwo eine Referenz und so weiter. Würde das gerne machen mit dir, weil er auch den Sinn da drin sieht, aber das Budget ist jetzt nicht da. Weil er hat das ganze Budget, was er hat, ist jetzt in dem Haus drin. Er kann jetzt nicht nochmal irgendwo ein Budget freimachen, um jetzt deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und das müsste für mich, wenn ich das jetzt so höre, es müsste für mich ein Pflichtprogramm sein, dass solche Leute grundsätzlich dazugezogen werden. Man spricht ja auch immer vom Vier-Augen-Prinzip, wenn man jetzt irgendwelche Pläne anschaut und so weiter, aber wirklich detailliert. Und jetzt komme ich ja auch so ein bisschen aus dem technischen Bereich, gerade auch so mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Die Technik ist doch da, um heute auch sowas überprüfen zu können.
Ja, Technik ist da. Das ist das eine. Und das andere, was du ansprichst, ist ein Pflichtprogramm. Und zum Pflichtprogramm müsste es, also behaupten wir, die Institutionen, die Geld geben, weil am Schluss tragen sie dieses Risiko mit. Und das sind die Institutionen, die Versicherungen anbieten, Gebäudeversicherungen zum Beispiel, wo sie zahlen ja nachher einen Teil vom Schaden, wenn der später entsteht. Also nicht immer, aber zahlen mit oder mögen mitzahlen. Und das müsste vor allem auch dort zu einem Pflichtprogramm werden. Und da gehören Leute her, die selber eben Schäden saniert haben, die wissen, wie das aussieht. Ich sage jetzt überspitzt gesagt, die wissen, wie das schmeckt, wenn eine Wand auftust, die komplett verschimmelt ist.
Ja, klar.
Und das andere ist sicher, Technik ist da, dass man die Pläne auf einen Cloud laden kann, die dir potenzielle Schäden anzeigt. Die Technik ist da. Aktiv können wir sie aktuell nicht nutzen. Wir werden da in Zukunft wird sicher etwas in die Richtung gehen. Aber die Technik ist da und man muss das in Zukunft auch nutzen, dass man es einigermaßen also schnell herbringt und zu wirtschaftlichen Preisen auch. Und heute ist es so, wir tun heute auch den Kunden Einsparpotenzial aufzeigen oder mögliches Einsparpotenzial aufzeigen, ohne dass sie einen Wertverlust oder eine Verminderung haben vom Gebäudewert oder eine Einschränkung von der Nutzbarkeit.
Meine Erfahrung ist, ich habe ein paar Kollegen, die haben Häuser gebaut und komischerweise, Häuserbau bedeutet immer, Klammer auf, Klammer zu, Stress. Die haben alle Stress. Anstatt sich zu freuen, ich baue ein Haus. Jetzt habe ich heute auch von dir gelernt, wo der Stress entsteht oder entstehen kann, nachher, wenn der Schaden dann da ist. Und dementsprechend müsste, oder ich kann mir das vorstellen, dass jeder Bauherr, der keinen Stress haben will und der dich jetzt zum Beispiel kennt, der plant das mit ein in seinem Budget, weil der hat keine Lust auf Stress. Mhm. Der will das nicht. Der möchte einfach, da gibt's einen Startschuss für das Haus, der weiß, ey, da ist der Nikolas, der schaut da drauf, der macht, sollte irgendetwas außerhalb der Norm sein, ich kriege eine Info, bevor irgendetwas eingebaut wird. Und wenn das sofort mit budgetiert wird, dann ist alles in Ordnung. Der hat einfach keinen Bock auf Stress. Das ist meine These dazu. Siehst du das ähnlich?
Ja, definitiv.
Ich möchte dich nochmal fragen, wie du den Unterschied zwischen Erfolg und Verlust einschätzt.
Diejenigen Bauherren, wo früher eine Expertise einholen, die gewinnen in der Regel.
Das ist das, was ich gerade so mehr oder weniger gesagt habe.
Und diejenigen, die warten, die verlieren in der Regel. Und fast alle, die einmal mit einer professionellen Prävention oder wo schon mal eine professionelle Prävention gehabt haben, durch uns oder zu sonst jemandem, die machen das wieder, weil sie den Mehrwert geschätzt haben. Also, ich kann euch jetzt sagen, ungefähr 80-90% von den Kunden, die wir betreut haben, die kommen wieder, weil sie einfach unsere Arbeit geschätzt haben, wie wir vorgehen, wie wir ehrlich sind. Wir können auch ehrlich darauf hinweisen oder mit der eigenen Erfahrung, die man vielleicht selber gemacht hat, am eigenen Leben erlebt hat. Also fundiert auch glaubwürdig können sie beraten und unterstützen.
Und deine Kosten sind sehr wahrscheinlich im Vergleich zu einem späteren Schaden nach Jahren günstiger, als der Schaden nachher kostet.
Genau. Das ist so. Das ist wirklich in aller Regel so. Mhm. Und wir reden jetzt immer vom monetären Wert, oder haben jetzt gerade vom monetären Wert gefasst, was eine Expertise könnte kosten. Da gibt es aber noch ganz viele andere Werte. Also der Wert zum Beispiel, dass ich das Zimmer nicht mehr brauchen kann. Eine Zeit lang, bis die Sanierung durch ist. Das ist auch etwas wert. Das ist vor allem auch Stress. Der Wert, dass ich eine komplette Badsanierung machen muss. Und dann ein provisorisches Bad habe, außerhalb von meinem Gebäude. Das ist auch etwas wert. Oder halt etwas Verlust. Also da reden wir dann von einem emotionalen Wert vermutlich, wo die halt dann, das macht fast mehr weh, wieder einen Betrag an eine Expertise auszugeben.
Mhm. Ja.
Und das Vertrauen, oder ich sage, gewisse Leute, also wir haben Kunden, die haben dann Vertrauen in das Gebäude, in die Bausubstanz verloren. Und das stresst noch fast mehr wie der Umbau selber. Also der Umbau ist dann irgendwann wieder gemacht, der Schaden ist behoben. Aber immer der Gedanke, was kommt als nächstes? Und Eingang habe ich erzählt, von ihm, wo man aus den Füßen hergezogen hat, der hat immer wieder angeläutet, kannst du mal schauen. Der ist immer in dem Karussell gsi, wo man das Vertrauen eigentlich ins Gebäude, in die Bausubstanz verloren hat. Und also das war ja dann dort nicht fertig mit dieser Aussenwand. Wir haben zum Beispiel auch noch Hebeschiebtüren geflickt und das ganze Schoss müssen untersprießen, weil die Bausubstanz so schlecht war. Und das ist vielleicht nicht wert, aber mega viel Verlust, wenn du das Vertrauen in dein Dach über dem Kopf hast, verlierst.
Ist ja jetzt auch kein schönes Wohnen, wenn du morgens früh schon mit dem Gedanken aufstehst, so, was könnte heute wieder passieren?
Genau.
Natürlich hat man dann den Nikolaus Müller im Hinterkopf, den Experten, aber trotz alledem, auch wenn du gerne gesehen bist, aber vielleicht in dem Fall jetzt auch nicht 10-mal im Jahr.
Genau.
Du, Nikolaus, wir sind kurz vor Ende des Podcasts und du hast doch sicherlich nochmal eine zentrale Botschaft für uns.
Ja, Immobilienprojekte scheitern selten am Markt, sondern meistens an einer einzigen falschen Entscheidung im Bauprozess. Wer früh handelt, der schützt in der Regel sein Budget, der Renditen und den Wert. Und fast alle, die warten, zahlen einfach doppelt. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Genau.
Boah. Harte Worte zum Ende, aber ja, das ist die Wahrheit. Das kann ich wirklich so unterstreichen. Die Frage, die ich grundsätzlich meinen Gästen zum Schluss des Podcasts stelle, wo siehst du dich persönlich und dein Unternehmen in 10 Jahren?
Schwierige Frage.
Der Blick in die Glaskugel.
Genau. Also in 10 Jahren sehe ich mich dort, wo wir den grössten Mehrwert bieten. Das ist auch Schnittstellen der Technik, Verantwortung in der Entscheidungsqualität im Holzbau. Ich möchte auch weiterhin Projekte selber begleiten, so funktionieren, dass sie technisch, wirtschaftlich und vor allem langfristig sind. Nicht als Einzelkämpfer, sondern als Teil von einem Team im Projekt, wo alle dieselben Werte tragen. Das sind die Präzision, das ist Klarheit, aber auch Verantwortung. Und Verantwortung ist das, was am Schluss zählt. Verantwortung übernehmen. Halt auch Verantwortung übernehmen für einen Fehler, den man vielleicht macht. Und dann auch dazu stehen. Weil du hast vorhin gesagt, jeder macht Fehler. Mhm. Und der bringt uns, Fehler bringen uns nur weiter. Und die Firma, also die Melian Kompetenz Holzer Bau GmbH, soll in 10 Jahren eine Adresse sein, wenn es um Kompetenz bauen und in Schäden geht. technisch exzellent und unabhängig ist. Wir wollen kein Riesenkonzern werden. Wir wollen kontinuierlich wachsen, gesund wachsen. Und wir wollen da, wo wir machen, gut machen. Und nicht einfach auf Qualität, auf Quantität setzen. Wir wollen bewusst ein schlankes Team haben, um Kosten für unsere Kunden schlank zu behalten. So, dass es für jeden Bauherr, für jedes Budget attraktiv ist. So, dass auch jeder die Möglichkeit hat, um so einen Experten dazuzuziehen. Und eben, wie gesagt, unser Ziel ist nicht Wachstum um jeden Preis, sondern wirklich nach aussen.
Ja, schönes Schlusswort. Ganz, ganz lieben Dank. Dann sag doch nochmal unseren Zuhörern, wo kann man dich erreichen? Bist du auf den Socials unterwegs? Hast du eine Website? Wo findet man dich?
Ja, ich bin auf Facebook unterwegs unter meinem Namen, Nicolas Müller. Auf LinkedIn bin ich unterwegs, auch unter meinem Namen. Wir haben eine Homepage, wo wir haben, www.melian-holz-bau.ch. Dort haben wir alle unsere Angaben drauf, E-Mail-Adressen, Handynummern, wo wir uns erreichen können. Geschäftsöffnungszeiten sind drauf. Genau, das ist...
Ja, perfekt. Und ich werde natürlich noch die ganzen Kontaktdaten, werde ich in den Shownotes hier in dem Podcast noch verlinken, so dass Interessenten dann auch direkt auf deine Website kommen und auch mit dir Kontakt aufnehmen können. Und dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst. War echt cool, war für mich auch heute absolutes Neuland. Also ich kannte bis dato eigentlich die klassischen Bauführer und habe mir aber nie so den Gedanken gemacht über das, was du heute erzählt hast. Und das ist echt super spannend und bin wirklich der Meinung, das müsste ein Standard werden, um einfach das Bauen reibungslos vollziehen zu können. Alles andere scheint mir da eher schwierig nach den Geschichten, die du erzählt hast oder deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Und ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Firma. Schönen Tag.
Danke,
Lisa. Alles Gute.
Danke für die Einladung.
Mach's gut. Ciao.
Ciao, Wolle.
Das war's für heute beim Meisterlich Verquatscht. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und bewerte ihn gerne auf deiner Podcast-Plattform. Eine kurze Bewertung oder ein paar Sterne helfen enorm, damit noch mehr handwerksbegeisterte Menschen den Podcast finden. Teile die Folgen außerdem mit Kollegen, Freunden oder allen, die genauso handwerksverrückt sind wie du. Das unterstützt mich sehr dabei, weiterhin spannende Geschichten ans Ohr zu bringen. Hast du selbst etwas zu erzählen? Vielleicht ein cooles Projekt, eine lustige Werkstattgeschichte oder ein Thema, das dich im Handwerk gerade beschäftigt? Dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich über jede Nachricht und vielleicht quatschen wir ja schon bald gemeinsam hier im Podcast. Danke fürs Zuhören, mach's gut und bis zur nächsten Folge von Meisterlich Verquatscht. Watch this, I'm gonna show you how